Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Wir beschäftigen uns heute mit Kryptowährungen. Für viele ein obskures Spekulationsobjekt, für manche aber auch das Zahlungsmittel der Zukunft. Mittlerweile erobern Kryptowährungen sogar den Kunstmarkt, bleiben aber umstritten wegen ihres immensen Energieverbrauchs. Mein Name ist Gerhard Schröder, schön, dass Sie dabei sind. 69 Millionen US-Dollar für ein Kunstwerk, das ist ein ziemlich happiger Preis. Spektakulär an der Versteigerung des britischen Auktionshauses Christie's im Februar 2021 war aber noch etwas ganz anderes. Denn bei dem Kunstwerk handelte es sich nicht um ein Gemälde von Picasso oder Monet, sondern um ein sogenanntes NFT, ein Non-Fungible Token, wie die Experten sagen. Das ist digitale Kunst, die auf Blockchain und Kryptowährungen setzt und mittlerweile den Kunstmarkt ziemlich aufmischt. Allein im ersten Quartal 2021 wurden weltweit NFTs im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar verkauft, so schätzen das zumindest Experten. Was hinter dem Hype steckt, erläutert Katja Bigalke.
In der bildhauerischen Arbeit, die ich tue, interessieren mich zum Beispiel Maßstäbe oder Landesgrenzen oder so Normierungssysteme. Und Währung ist ja auch so etwas. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wenn Geld nicht stinkt, wie riechen dann Kryptowährungen?
Eine Frage, die Sophia Pomperi mit ihrer ersten Edition von NFT-Kunstwerken beantwortete. Insgesamt 16 verdrehte Pyramidenkörper aus Glas hat sie gegossen. Sie erinnern entfernt an Parfumflakons, bei denen der Verschluss mit dem Körper verschmolzen ist.
Und in diesem Parfumflakon ist ein Duft. Und du kannst diesen Parfumflakon über Ethereum, die Währung, erwerben, die in diesem Flakon dargestellt ist. Und das Geheimnis des Duftes entschlüsselt sich erst durch Wert. Zerstörung.
Was die Flakons neben der Eintragung in die Ethereum-Blockchain zu typischer Kryptokunst machen, ist, dass die analogen Glasobjekte nur die Beigabe zu digitalen Dateien sind. Zu jedem Flakon gehört ein knapp einminütiger Film, in dem sich der entsprechende Flakon an einem durchsichtigen Faden hängend vor einem schwarzen Hintergrund um die eigene Achse dreht.
Diese Lichtreflexe, die muten fast schon so digital an und so sich drehende Kristalle, das kennt man auch aus Super Mario und ähnlichen Computerspielen.
Erwerben lassen sich Sophia Pomperis NFTs auf der eigens dafür entworfenen Website CryptoNote Online. Die 16 Filme kosten hier preislich gestaffelt zwischen 0,1 und 1,6 Ethereum. 4 NFTs konnte die Künstlerin gleich nach dem Hochladen verkaufen. Seitdem stagniert das Geschäft. Und die Preise, die Pomperi bisher erzielen konnte, haben die 3.000-Euro-Grenze noch nicht überschritten. Das wirkt verhältnismäßig günstig im Vergleich zu den 69 Millionen Dollar, die der Digitalkünstler Beeple noch im letzten Jahr bei einer Auktion bei Christie's für ein NFT erzielte. Die Collage Every Days, The First 5000 Days ziert bis heute fast jeden Artikel über den Hype um Kryptokunst. Sie gehört neben den lustigen computergenerierten Krypto-Punks und den Werken von Puck, einem anonymen Künstler, der zuletzt mit Julian Assange eine NFT-Sammlung editierte, zu den teuersten NFTs, die jemals verkauft wurden.
Auch auf der Blockchain gibt es eigentlich zwei Kunstwelten. Die eine sind Leute, die vielleicht Illustratoren sind und damit Geld verdienen, vielleicht aber auch nur sich selber ein paar Sachen einfach beigebracht haben in 3D-Animationsprogrammen. Und die andere Kunstwelt ist die, die eben auch mit beiden Beinen in der alten Kunstwelt steht. Künstler wie Simon Denny oder Ham van den Dorpel, die sich auch früh mit der Blockchain beschäftigt haben. Interessanterweise haben anerkannte Künstler beim Versuch, NFTs herzustellen, teilweise weniger Geld generiert als Leute, die einfach Kraft ihrer Community diese Preise generiert haben.
Der Kunstkritiker Kolja Reichert, der sich als Kurator der Bonner Kunsthalle mit NFTs beschäftigt und gerade auch ein Buch über Kryptokunst veröffentlicht hat, macht keinen Hehl daraus, dass aus seiner Sicht nicht alle NFTs, die zuletzt Millionensummen erzielten, diese Preise auch wert sind. Die Pandemie und das damit verbundene Interesse an Kryptowährungen habe einen neuen Markt hervorgebracht, sagt er, mit neuen Playern, die ziemlich schnell ziemlich viel Geld investiert haben und die sich zum Teil für ganz andere Dinge interessieren als herkömmliche Kunstsammler.
Das Werk von Beeple ist eine reine Behauptung. 69,36 Millionen US-Dollar, really? Die einzige Legitimation für diese Behauptung ist, dass der Moment, in dem ich 69 Millionen Dollar für etwas zahle, natürlich ein sehr wertvoller Moment ist. Das Kunstwerk ist letztlich dabei zweitrangig. Ich glaube nicht, dass der Beeple-Käufer nochmal auch nur annähernd diesen Betrag erzielen würde bei einem Weiterverkauf.
Interessanter als die NFTs, die zuletzt hohe Summen erzielten, findet Kolja Reichert das emanzipatorische Potenzial der Kryptokunstwerke. NFTs würden direkt von den KünstlerInnen angeboten, unabhängig von den herkömmlichen Gatekeepern des Kunstmarkts, Galerien und Auktionshäusern zum Beispiel. Über Smart Contracts, virtuelle Verträge, können UrheberInnen selbst die Rahmenbedingungen für den Verkauf ihrer Werke definieren. Längerfristig könnte das, so Reichert, durchaus interessante künstlerische Prozesse anstoßen und den Kunstmarkt demokratisieren und diversifizieren, was ja eine alte und durchaus berechtigte Forderung sei.
Die große Frage ist natürlich, ob der Kunstmarkt diese Mitverdienmodelle, die NFTs und Smart Contracts bieten, dass nämlich alle, die von Anfang an in ein Werk investiert haben, mit eingetragen sind und automatisch bei Gewinnausschüttungen beteiligt werden.
Das ist nämlich etwas, das bislang meist auf der Strecke blieb. KünstlerInnen und GaleristInnen, die diese in ihren Anfangsjahren unterstützten, hatten bislang selten etwas davon, wenn ihre Kunstwerke irgendwann zu sehr viel höheren Summen weiterverkauft wurden. Aufbauarbeit und frühe Investitionen werden in der Kunst nicht nachträglich honoriert, auch weil die Verkaufswege intransparent sind. Bei NFTs ist das anders und das ist, neben dem Interesse an der neuen Technologie, ein Grund, warum inzwischen auch viele Künstler aus dem alten Kunstmarkt NFTs verkaufen. Der französische Künstler Joanny Le Mercier zum Beispiel. NFTs sind für ihn eine Möglichkeit, für seine Kunst neue Käufer zu finden.
My first release of NFTs was sold out in just a few seconds.
Meine erste NFT-Kollektion war in ein paar Sekunden verkauft. Ich meine, ich habe das Privileg, mit Galerien in New York oder Paris zu arbeiten, aber Kunst zu verschiffen oder einen Stand auf der Art Basel zu mieten, das ist eben sehr teuer. Und ein Verkauf ist nie garantiert. Der NFT-Verkauf hingegen hat mir mehr Geld gebracht als eine Dekade an Galerieverkäufen.
Joanny Le Mercier ist aber nicht nur Künstler, sondern auch Umweltaktivist. Energieverbrauch und Klimawandel prägen nicht nur thematisch seine Arbeit. Er versucht auch selbst, seinen energetischen Fußabdruck auf der Erde so gering wie möglich zu halten. Der Erfolg, den er mit seinen NFTs inmitten des großen Hypes im letzten Jahr hatte, war damit schwer in Einklang zu bringen, sagt er.
So I asked the platform Nifty Gateway about some data about my first drop.
Ich habe mich bei der Auktionsplattform Nifty Gateway nach dem Datenvolumen meiner ersten NFT-Kollektion erkundigt und keine Antwort bekommen. Aber ich habe dann recherchiert und herausgefunden, dass diese Veröffentlichung auf der Blockchain mehr Strom verbraucht hat als mein gesamtes Studio über die letzten 3 Jahre. Das hat mich wirklich schockiert.
Le Mercier arbeitet seitdem nicht mehr mit Ethereum. Er nutzt andere Blockchains, die weniger Energie verbrauchen, und versucht auch andere Kryptokünstler davon zu überzeugen.
Der Siegeszug der Kryptokunst und ihre Schattenseiten, Katja Bigalke berichtete. In der Kritik stehen Kryptowährungen wie Bitcoin, auch wegen ihres immensen Energieverbrauchs. Die Computer im Bitcoin-Netzwerk verschlingen Unmengen an Strom. Wie viel genau ist nicht bekannt, aber ein Team der University of Cambridge schätzt, dass es pro Jahr etwa 142 Terawattstunden sind. Das ist etwas mehr als ganz Norwegen pro Jahr verbraucht. In der Europäischen Union gibt es deshalb Pläne, den Energieverbrauch von Kryptowährungen zu regulieren. Warum das eine gute Idee sein könnte, das zeigt Thomas Reintjes an einem Beispiel aus den USA.
Plattsburgh ist ein kleines Städtchen ganz im Norden des Bundesstaats New York, kurz vor der kanadischen Grenze. Rund 20.000 Menschen wohnen hier. 2016 begann Plattsburgh, das Interesse von Unternehmen zu wecken, die hier Rechenzentren bauen wollten.
So you're thinking Google, Facebook, IBM etc. A nice sanitized area where they're going to hire lots of engineers and white lab coats and everything.
Colin Reed dachte an Google, Facebook, IBM oder ein ähnliches Unternehmen, das bestimmt viele Jobs für Ingenieure schaffen wird. Als die Rechenzentren entstanden, wurde Colin Reed Bürgermeister von Plattsburgh. Dann stellte sich heraus, die Rechenzentren sind Bitcoin-Minen.
They opened up just as I was running for mayor and ended up concentrating about 5 or 10% of the total processing capacity in the world right in our little town.
5-10% der weltweiten Rechenkapazität des Bitcoin-Netzwerks seien in seinem Städtchen installiert worden, schätzt Colin Reed. Als Finanz- und Wirtschaftsprofessor am örtlichen College kennt er sich im Thema aus. Er hat auch berechnet, wie viel Einnahmen diese Rechner generierten, die in einem verlassenen Ramschladen in einem Einkaufszentrum installiert worden waren.
They were generating somewhere around $5 or $10 million of revenue by running out of an old abandoned dollar store in a strip mall.
5-10 Millionen Dollar pro Monat. Das funktioniert so. Alle 10 Minuten werden im Bitcoin-Netzwerk die neuesten Transaktionen gebündelt. Es wird ein neuer Block von Transaktionen an die bisherige Kette von Transaktionsblöcken angehängt. Daher auch der Begriff Blockchain. Der neue Block muss aber bestimmten Kriterien genügen. Zusätzlich zu den Transaktionen muss der Block einen gewissen Zahlenwert enthalten, um vom Netzwerk akzeptiert zu werden. Der Computer, der als erster einen Zahlenwert findet, mit dem sich ein gültiger Block ergibt, darf diesen Block an die Blockchain anhängen. Dafür gibt es eine Belohnung in Form von neu erzeugten Bitcoins. Deshalb heißt dieser Prozess Mining oder Schürfen. Weil beim Mining jeden Tag Bitcoins im Wert von Hunderttausenden von Dollars ausgeschüttet werden, werden Hunderttausende von Rechnern darauf angesetzt, als erster einen neuen Block zu generieren. Deshalb verbraucht Bitcoin so viel Strom. Und deshalb kamen die Miner nach Plattsburgh in New York, denn hier ist Strom so billig wie fast nirgendwo sonst.
We were offering an industrial rate of 1.9 cents per kilowatt hour. So this was dirt cheap electricity for them.
Keine 2 Cent pro Kilowattstunde. Der Billigstrom kommt aus einem Wasserkraftwerk am Niagara-Fluss, aber die Plattsburgher bekommen nur ein gewisses Kontingent von dem Wasserkraftwerk. Ist es erschöpft, müssen sie teuren Strom an der Börse kaufen. Die Bitcoin-Miner verbrauchten nun so viel Strom, dass die Stromrechnungen der Bürgerinnen und Bürger sich vervielfachten. Vor allem im Winter, denn der eigentlich billige Strom wird auch zum Heizen genutzt. Der Bürgermeister Colin Reed musste handeln.
We passed a provision that on cold winter days, when the temperatures say below about 5 degrees Celsius, they were required to recycle some of their heat, only a portion of their heat.
An kalten Wintertagen, wenn die Temperatur unter 5 Grad Celsius bleibt, sollten die Miner einen Teil ihrer Abwärme recyceln, also anderswo zum Heizen einsetzen. Seitdem wollte sich kein Bitcoin-Mining-Unternehmen mehr in Plattsburgh ansiedeln, trotz des billigen Stroms.
No miners were interested in coming after we put in that code, despite our low rates.
Colin Reed kann gut damit leben, denn weder hätten die Rechenzentren die erhofften Jobs gebracht, noch habe die Stadt von Steuereinnahmen profitiert. Das System Bitcoin bietet den Minern keinen Anreiz, nachhaltig zu wirtschaften oder gar klimaneutral zu werden. Denn sie haben keine Kunden, sie schürfen Bitcoins nur für sich selbst. Solange sie einen Ort mit weniger Regularien finden, stellen sie ihre Computer dort auf. Nicht ohne Grund wurden die Regale mit den Mining-Rechnern in den vergangenen Jahren oft in Container eingebaut, die sich leicht an einen anderen Ort transportieren lassen, wenn dort der Strom billiger oder die Auflagen geringer sind. Das ändert sich jedoch mittlerweile, sagt Dennis Rosinowitsch aus Berlin. Er berät Bitcoin-Miner und investiert in sie. Bitcoin-Mining werde stationärer, sagt er, und Nachhaltigkeit wichtiger.
Wir Miner wollen wachsen und dafür müssen wir Kapitalgeber finden. Kapital kommt von Institutionen und die müssen Umwelt- und Sozialstandards gerecht werden.
Dabei steht Bitcoin auch in Konkurrenz zu anderen Kryptowährungen. Die funktionieren oft auch ohne exorbitanten Stromverbrauch. Beim Bitcoin dient die eingesetzte Rechenleistung zum Sichern der Integrität der Transaktionen. Proof of Work heißt das Prinzip im Fachjargon. Eine Alternative ist Proof of Stake. Dabei sollen Kapitaleinsätze garantieren, dass niemand die Blockchain manipuliert. Die zweitgrößte Kryptowährung, Ethereum, plant den Umstieg von Proof of Work zu Proof of Stake. Der Energieverbrauch für das Generieren neuer Ethereum-Blöcke soll dadurch um mehr als 99,9% fallen. Dennis Rosinowitsch glaubt aber, dass Bitcoin-Mining auch mit Proof of Work umweltfreundlich werden kann.
Immersion Cooling is coming in, where you put the
Tauchkühlung wird kommen, wo die Maschinen, vereinfacht gesagt, in einem Bad stehen. Die Wärme geht dann nicht mehr in die Luft, sondern wird genutzt, zum Beispiel für Fischfarmen oder generell zum Heizen. Ich denke, da geht die Entwicklung hin.
In Plattsburgh, wo der Strom jetzt wieder billiger ist, haben sich einige Einwohnerinnen und Einwohner von den Bitcoin-Unternehmen im Ort inspirieren lassen. Als Heizung für zu Hause verwenden sie jetzt kleine Mining-Rechner. Die sind genauso ineffizient wie ihre fest installierte Elektroheizung, aber werfen mit etwas Glück auch noch ein paar Dollar ab.
Thomas Reintjes war das über den immensen Energieverbrauch von Bitcoin-Minen und die Folgen.